Habt ihr euch schon mal gefragt, warum im Jahr 2024 Führungspositionen bis heute oft nur von Männern besetzt werden? Nein, wir fragen uns das tatsächlich regelmäßig. Denn schaut man sich Statistiken an, zeigen diese ganz klar, 46% aller Erwerbstätigen in der EU sind Frauen. Aber in Führungsetagen ist jede dritte Führungskraft weiblich. Eine erschreckende Zahl, wobei man da hervorheben muss, dass wir in Deutschland eine Quote von 24% haben und diese Quote seit dem Jahr 2023 auch noch stagniert. Jetzt muss man das aber ein bisschen differenziert betrachten. Frauen in Führungspositionen wird von Branche zu Branche unterschiedlich gelebt. In den Bereichen Erziehung und Bildung verzeichnen wir einen sehr großen Wachstum an Frauen in Führungspositionen, wohingegen in der freien Wirtschaft nach wie vor noch Aufholbedarf ist. All diese spannenden Daten und Fakten haben wir zum Anlass genommen und haben uns mit zwei Kolleginnen getroffen, um über das Thema Frauen in Führungspositionen, vor allen Dingen im Bereich Bildung, zu sprechen und zu diskutieren. Bevor es jetzt für euch eine spannende Folge gibt, noch eine kleine Randnotiz. Wir bei der RAN Education setzen auf Frauen in Führungspositionen. Tatsächlich machen diese 74% aus, wohingegen unsere männlichen Kollegen 26% sind. Aber genug mit den Zahlen. Viel Spaß beim Reinhören.
Ein herzliches Willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Birgit Lindemeyer. Ich bin Pressesprecherin an der RAN Education und freue mich auf meine heutigen GesprächspartnerInnen. Johanna Müller, Standortleiterin unserer Freien Oberschule Leipzig, Standort mit Inklusion, sowie Annette Hennig, stellvertretende Schulleiterin unserer Freien Oberschule in Leipzig. Am 8. März wird hier jedes Jahr der Internationale Frauentag gefeiert und daran möchten wir gerne anknüpfen in unserem heutigen Gespräch und vor allem ein Thema beleuchten, nämlich Frauen in Führungspositionen, allen voran in der Bildung, aber auch generell. Und liebe Johanna, liebe Annette, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und stellt euch doch gerne kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vor.
Vielen Dank, Birgit. Ja, mein Name ist Johanna Müller und ich bin vor 4,5 Jahren zur RAN Education gekommen und habe dort die Standortleitung übernommen und im Zuge dessen mir natürlich auch viel mehr Gedanken gemacht darüber, wer ich bin in meiner Position, wer ich auch als Frau bin, was ich auch für Auswirkungen habe auf die Menschen, die da unter meinen Fittichen sind und mich im Zuge dessen einfach mit dem Thema Frauen in Führungspositionen intensiver befasst. Bin froh, da heute drüber sprechen zu dürfen.
Ich freue mich sehr.
Ja, herzliches Hallo von mir. Mein Name ist Annette Hennig, ich bin Jahrgang 83. Ich bin seit fast 11 Jahren mit bei RANs, habe Förderpädagogik studiert und diverse andere Studiengänge noch mit und bin Mutter von 4 Kindern, ältestes 20, das jüngstes 5 Jahre alt. Das Thema finde ich ganz großartig, freue mich auch, dass wir drüber reden heute.
Sehr schön. Ich würde kurz mit ein paar Zahlen starten. Statistiken der letzten Jahre zeigen, dass rund 46% aller Erwerbstätigen in der Europäischen Union Frauen sind. Also doch relativ viel. Es schlägt sich allerdings noch nicht wirklich in den Führungsetagen nieder. Also in der EU ist jede dritte Führungskraft, also circa 35%, weiblich. Und in Deutschland waren im Schnitt in den letzten Jahren, hat sich immer so eingepegelt, bei 29% der Führungspositionen, die von Frauen besetzt waren. Und interessant ist auch, dass sich der Anteil an weiblichen Führungskräften stark je nach Branche unterscheidet. Spannenderweise, den Bereich, den wir heute beackern, auch von der RAN Education kommend, ist ja der Bereich Erziehung und Bildung. Da ist der Frauenanteil sehr hoch, also circa 67% der Führungspositionen sind hier von Frauen besetzt. Und auch die weiblichen Erwerbstätigen sind mit 71% entsprechend recht hoch. Das ist eine Tendenz, die sich auch in der RAN Education niederschlägt oder zu sehen ist. Also 70% der Beschäftigten sind weiblich, 30% circa männlich und weibliche Führungskräfte machen in der RAN Education 74% aus und männliche Führungskräfte 26. Was sind eurer Meinung nach Gründe dafür, dass im Bereich Bildung mehr Frauen generell und vor allem auch in Führungspositionen tätig sind?
Also ich finde das schon mal super, dass du die Richtung vorgibst, dass wir uns heute wahrscheinlich mit vielen Zahlen rumschlagen werden. denn viele dieser Dinge, über die wir heute sprechen, treffen nicht auf alle zu, um Gottes Willen, ja. Und wenn wir hier irgendwie von Gesellschaft sprechen oder von den Männern oder den Frauen, dann ist natürlich immer im Hinterkopf zu behalten, dass das nie alle betrifft. Aber das sind Tendenzen, die empirisch messbar sind und damit auch auf jeden Fall ein Punkt, über den man reden sollte. Das nur noch so ein bisschen im Hinterkopf für die Zahlen. Zu deiner Frage bezüglich der Führungskräfte, warum die im Bereich der Bildung einfach häufiger zu finden sind. Dazu finde ich, ist es wichtig, irgendwie sich erstmal bewusst zu werden, dass, und das zeigen auch die Zahlen, Bildung in dem Falle nicht gleich Bildung ist, sondern dass wir gucken müssen, dass das Alter der zu betreuenden Personen, nenne ich jetzt mal, also Kita-Kinder, Grundschülerinnen, Oberschülerinnen, Gymnasiastinnen, Studierende, alles Mögliche, dass das einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hat, wie viele Frauen dort in dem Bereich tätig sind und noch einen höheren Einfluss darauf, wie viele tatsächlich auch in Leitungspositionen tätig sind. Wenn man sich das mal vergleichend anguckt, dann wird ganz, ganz schnell deutlich, dass je höher das Alter der zu betreuenden Personen ist, die weiblichen Leitungspersonen rapide abnehmen. Wenn man sich da mal Zahlen von der Uni Tübingen anguckt und vom Statistischen Bundesamt, dann zeigt sich, dass in Kitas ungefähr 90% der Leitungspersonen weiblich sind. Das sind unfassbar viele. Mhm. Und wenn man weitergeht auf Grundschulen, sind es schon nur noch 72% und auf weiterführende Schulen, hier kommt jetzt ein großer Hieb, nur noch 37%. Und wenn ich mir dann die Unis angucke, da haben wir von den ganzen Professorinnen und leitenden Angestellten an der Uni nur 25% in weiblich. Und wenn ich mir dann noch die C4-Professoren angucke, die am besten notiert sind, dann sind es nur noch 12%. Also es ist ein krasser Unterschied zwischen 90% Kita-Leitung und 12% C4-Professoren. Deswegen Bildungsbereich ist nicht gleich Bildungsbereich. Und ich finde, dass diese Zahlen wahrscheinlich darauf zurückgehen, was wir von Frauen und Mädchen erwarten, nämlich, dass sie sich mit dem Thema Erziehung auskennen, mit dem Thema Kinder, damit, wie kleinere Wesen gut umsorgt und umhegt werden. Und je weiter sich der Bildungsbereich vom Thema Erziehung entfernt und zum Thema Fachwissen hingeht, in der Universität wird keiner mehr irgendwie versuchen, seine Studierenden zu erziehen, desto weiter werden Frauen aus den Leitungsfeldern weggedrängt und Männer übernehmen den Bereich. Dieses klassische Frauen interessieren, also hier auch wieder, ne, ganz viele Anführungsstrichen immer bei dem, was ich sage. Frauen interessieren sich für Menschen, Männer interessieren sich für Sachen.
Ich würde gerne noch Folgendes ergänzen. Was wird von mir, egal ob männlich oder weiblich, in einer bestimmten Führungsposition erwartet? In einem Kita-Bereich werden andere Dinge erwartet, als, wie du schon angesprochen hast, Johanna. Selbst wenn ich der Meinung bin, ich kann das gut erfüllen, zum Beispiel als Mann in einer Kita-Leitung oder als Frau in einer C4-Professur, kann es sein, dass es noch nicht einmal reicht, dass ich das kann. Ich muss die Chance bekommen, das nicht nur zu beweisen, sondern ich muss die Chance bekommen, auch das, was ich denke, was ich kann, auch wirklich umzusetzen. Schön ist, dass wir ja sehen, dass Abitur mehr Mädels machen als die Jungs. Am Ende sind die Personen mit den höchsten Abschlüssen in Deutschland eher weiblich.
Ja, die Frauen, das ist richtig, ja.
Und dann hast du jede Menge gut ausgebildete Mädels, die Studentinnen sind, die gerne große Pläne für ihr Leben haben, genauso Geld verdienen wollen wie die Männer. Und dann irgendwann, an irgendeiner Stelle geht was verloren. Ja? Die Frage ist jetzt, wollen sie nicht? Nee, klar wollen die. Na klar wollen die gut ausgebildeten Mädels was zeigen. Und das haben die auch, ne, bis zu einem bestimmten Punkt in ihrem Leben. Und die können das auch. Und das zeigen auch Studien. Die Frage ist nur, an welcher Stelle werden sie nicht mehr gelassen?
Ich denke, da guckt man nachher nochmal genauer drauf, wo die Stelle kommt, oder?
Das ist ja eigentlich jetzt gleich schon ein kritischer Punkt von euch analysiert und erfasst. Also ich würde das jetzt zu besonderen Herausforderungen dann gleich mal zehn, mit denen Frauen zu tun haben, wenn sie in Führungspositionen wollen. Wie kann man aus eurer Perspektive denen entgegnen? Also was könnte man hier verbessern, auch aus eurer eigenen Geschichte kommend? Was wären auch Tipps von eurer Seite? Oder was denkt ihr, müsste überhaupt gesellschaftlich sich größer ändern?
Zuallererst hat man als junge Frau ja gewisse Rollenbilder, die man gesehen hat, ne? Sei es Eltern, Freunde, andere Geschlechtsgenossinnen im Umfeld. Und man guckt, okay, was kann ich in meinem eigenen Leben schaffen? Wenn du dein ganzes Leben lang hörst, naja, komm, und du musst nicht so gut sein und ist nicht so wichtig und lass doch die Jungs, dann wirst du bestimmte Dinge ganz anders angehen, wie wenn du weißt, ich kenne eine Handvoll Mädels, die machen das, die ziehen das durch, die stehen ihren Mann in Anführungszeichen. Ne? Oh,
blöde. Ist auch so eine interessante Redewendung, das stimmt.
Ja, genau. Und dann versuchst du mitzuhalten und dann hast du natürlich ein anderes Bild. Meine Mutter zum Beispiel. Ne? Meine Mutter ist selbstständig. Und ich wusste immer, meine Mutter ist eine super starke Frau, die macht das alles. Die ging früh aus dem Haus um 7 und kam abends 6:30 wieder. Und die hat den ganzen Laden geschmissen. Und dann weiß ich, als junges Mädchen, schaffe ich auch. Mhm. Ne? Meine Mutter saß nicht zu Hause und hat auf irgendjemanden gewartet, der Geld nach Hause brachte. Ich habe auch eine gute Freundin, wo die Mutter zu Hause ist. Und die, wo wir regelmäßig Gespräche haben, warum da ein bisschen mehr Mut notwendig ist, um sich als Frau selbstbewusst im Arbeitsleben zu bauen.
Das heißt, eine Vorbildwirkung ist eigentlich recht wichtig oder Vorbilder können eine große Rolle spielen.
Du müsstest viel Kraft aufwenden, um dich von bestimmten Rollen, Charakteristika wieder zu lösen, um dich davon zu befreien. Das kostet viel, viel Kraft, dich damit zu beschäftigen, was traue ich mir mehr zu, als die Leute drumherum mir zutrauen.
Ich würde tatsächlich noch mal gerne anknüpfen an dem Punkt, dass du gesagt hast, dass an Frauen eine gewisse Erwartungshaltung gestellt wird, wie die zu sein haben, aus dem halt, was sie so erleben. Weil ich auch finde, dass man diese Attribute, die Frauen dazu geschrieben werden, dass man die sehr klar benennen kann. Und mir hat das immer ganz gut geholfen, das deutlich zu benennen, um besser schauen zu können, bin ich in solchen Mustern? Erwarte ich solche Sachen selber von mir? Also solche Punkte, dass Frauen nett sein sollen, freundlich, leise, leicht zufriedenzustellen und sich irgendwie nicht aufregen. Und ich habe irgendwo mal, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Buch war, irgendwo gelesen, den wunderbaren Begriff raumsparend. Und ich finde, das trifft's total gut. Also im Sinne von das Gegenteil von Manspreading zu sein, ja.
Sich den Raum zu nehmen oder den Platz
genau.
zu dominieren.
Genau, ja. Und mit breiten Beinen dazusitzen und einem breiten Ego ist bei Frauen eben genau das Gegenteil. Wir sind unterstützend, wir sind an der Seite und wir sind unauffällig. Das ist so ein bisschen das, was man erlebt und was ja auch in Mädchen, ich will nicht sagen, heute noch ausführlich propagiert wird, aber gerade in den Zeiten, in denen wir aufgewachsen sind, ich bin ja auch nur 3 Jahre jünger als du, ich bin halt aufgewachsen mit irgendwie Disney-Filmen und den Schlümpfen und was weiß ich. Und da werden eben solche Frauenrollen gezeigt. Und wenn man sich dann beschwert oder mal laut wird oder deutlich seine Meinung zeigt, dann ist es bist du hysterisch und eine Meckerziege und regst dich über alles auf. Am besten noch, hast du deine Tage oder was? Also das sind ja Sachen, die wirklich zu Frauen gesagt wurden, und ich glaube auch immer noch werden in entsprechenden Bereichen. Und im Gegensatz dazu, ja, Männer, die irgendwie als durchsetzungsstark erlebt werden, als entscheidungsfreudig, auch so eine Sache, diese Entscheidungsfreudigkeit, ja. Und mir ist es auch mal bewusst geworden, der Begriff Powerfrau, den man ja immer mal irgendwo liest und hört und was auch immer, der wird, den habe ich früher als Kompliment wahrgenommen. Ich nehme das auch, glaube ich, immer noch als Kompliment wahr, aber mittlerweile habe ich da so ein bisschen weinendes Auge dabei, weil warum gibt's denn keinen Power-Mann?
Ja, das stimmt.
Weil man von einem Mann erwartet, dass der Power hat, erwartet in Anführungsstrichen. Und bei Frauen ist das was Besonderes und deswegen wird das als zusätzliches Attribut rangesetzt.
Das Witzige ist doch, wir unterhalten uns jetzt eigentlich nur über äußerliche Verhaltensmerkmale. Da sind wir noch gar nicht bei dem, was aus dem Mund rauskommt, wenn da jemand sitzt, egal ob männlich oder weiblich. Ja. Und wenn du dich dann aus bestimmten Perspektiven als Frau, keine Ahnung, hörst eine Reihe von Männern zu und denkst dir, was labern die da für einen Scheiß? Ja, mit stolz geschwellter Brust sitzen sie da und lassen sonst was vom Stapel und du denkst dir, okay. Und dann mit den Attributen haben sie es auf die Stelle geschafft. Weißt du, wir Frauen müssen so viel intensiver arbeiten, inhaltlich mit aufwarten, um dieses ganze Gehabe zu kompensieren.
Ja. Absolut. Also diese Tatsache, das ist wirklich eine Tatsache, dass Frauen ja viel, viel mehr leisten müssen, um an die gleichen Positionen zu kommen. Über gläserne Decke, da hat bestimmt auch, haben schon einige mal was davon gehört, diese Tatsache, dass es ab dem mittleren Management für Frauen einfach unfassbar schwer wird, aufzusteigen. Und dazu, und das ist, passt wieder schön zum Bildungsbereich, das Phänomen des gläsernen Fahrstuhls, was Männer im Bildungsbereich erfahren, die einfach dort mit Kusshand sozusagen in die Leitungsetagen katapultiert werden. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was du gesagt hattest. Ach so, diesbezüglich, was da aus den Leuten teilweise rauskommt und was man sich da geben muss.
Das also ist auch der inhaltliche Aufwand, den man doch mehr, oder die sage ich jetzt mal, extra Meter, extra Meilen, die man wahrscheinlich als Frau deutlich mehr gehen muss.
Und trotzdem wirst du immer wieder aufs Äußere reduziert. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Angela Merkel, die ja, ich sage jetzt mal, nicht für ihre Fashion-Ausflüge bekannt ist, hatte in der Osloer Oper mal ein Kleid mit einem Ausschnitt an.
Stimmt, ja.
Ihr erinnert euch mit Sicherheit, denn es war auf allen Titelseiten, national und international. Oh mein Gott, Mama Merkel hat ein Kleid mit Ausschnitt an. Und da muss man sich mal überlegen, was die Frau inhaltlich geleistet hat alles. Wie, also gut, kann man jetzt drüber reden so, ne? Aber die hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und dann ist so eine Sache und zack, da wird jemand, der seit, weiß ich nicht, 10 Jahren das Land stabil regiert, eben drauf reduziert, dass sie einen Ausschnitt anhat. Als ob jemals irgendeine Tageszeitung drüber geschrieben hat, dass, keine Ahnung, Gregor Gysi eine Krawatte mit Quietscheentchen drauf anhat. Würde niemals passieren.
Ja. Oder nicht in den Umfang wahrscheinlich.
Nee, also auf jeden Fall nicht so, dass die internationalen Medien darüber berichten. Aber bei Frauen passiert das, dieser immer wieder die Rückbesinnung aufs Äußere und auf die vermeintlich weiblichen Verhaltensweisen.
Aber weil wir vorhin auch schon kurz die Vorbilder angesprochen haben, du auch deine Mutter erwähnt hast, habt ihr in eurem engen Umfeld jemanden jetzt oder früher gehabt, wo ihr sagt, das war wie so eine Mentorin oder ein Vorbild, wo, also bei dir kam das auch mit der Mama jetzt schon durch, aber wo ihr sagt, das war für euch auch so, ja, wegweisend, dass ihr dann auch jetzt einen Führungsjob oder eine Führungsposition angestrebt habt?
Meine persönlichen Meinung nach hängt es stark davon ab, in welchem, ob du in den alten ostdeutschen Bundesländern groß geworden bist oder in den westdeutschen. Schon bei meine Oma schon hat 4 Kinder großgezogen und nebenbei gearbeitet. Die musste sich niemals ihrem Mann gegenüber rechtfertigen, warum sie denn arbeitet. Ja, die Frauen hatten das Recht, ein eigenes Konto zu haben, nicht wie im Westen der Republik, wo du deinen Mann anbetteln musstest, ob du eigenes Taschengeld bekommst. Ja, und das nach dem, was sie nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet haben, die Frauen. Ne? Es gibt hier in Leipzig unglaublich viele starke, tolle Frauen in Führungspositionen. Und ich könnte dir eine ganze Reihe von Leuten nennen, wo ich sage, boah, ganz tolle, starke Powerfrauen. Mhm.
Das stimmt, das ist ein ganz interessanter Punkt mit auch Ost- und Westdeutschland, dass es wirklich auch Studien gibt, dass gerade wenn es um die Führungspositionen gibt und Menschen, die aus Ostdeutschland oder aus den alten Bundesländern kommen, aus den neuen Bundesländern kommen, dass da der Frauenanteil auffallend hoch ist. Also in manchen Bereichen 50%, was jetzt in den westlichen Bundesländern nicht so der Fall ist. Also das wird wahrscheinlich bestimmt auch mit reinspielen, ja.
Ich finde tatsächlich auch bei der Vorbildfrage gar nicht nur wichtig, dass ich Frauen in, ich sag mal, leitenden, führenden Positionen habe, sondern dass auch, wie Annette das gesagt hat, ich einfach verschiedene Vorbilder von Lebensentwürfen sehe. Also, dass Frauen unterschiedlich sein können und unterschiedlich leben können, dass man einfach das ganze Potpourri an Varianten von Frausein erlebt. Ich muss bei der Sache an eine wunderbare Szene denken aus dem Buch Es kann nur eine geben von Caroline Kebekus, die da von den Schlümpfen erzählt und davon, dass es bei den männlichen Schlümpfen alles gibt. Irgendwie einen klugen Schlumpf, einen Handwerkerschlumpf, tollpatschigen Schlumpf, Papaschlumpf, Opaschlumpf, da gibt's einen faulen Schlumpf, also wirklich alles. Und bei Frauen, da gibt's Schlumpfine. Und sie sagt das immer so schön, die eine, die einzig wahre. Und genauso ist das. Schlumpfine repräsentiert an der Stelle alle Frauen. Und natürlich, ich als Mensch, geboren 87, der mit Schlumpfen aufgewachsen ist, denkt, okay, so sind Frauen. So wie Schlumpfine. Weil es wird ja nur die eine dargestellt. Mhm. Also sind wahrscheinlich alle so. Und das ist genau das, was ich meine mit verschiedenen Varianten von Frausein kennenlernen. Ich will genauso wie die männlichen Schlümpfe will ich eine faule Schlumpfine, eine kluge Schlumpfine, eine Raving-Schlumpfine, eine Punk-Schlumpfine, eine Küchenfrau-Schlumpfine will ich auch, weil das gehört ja auch mit dazu. Und das fehlt in den Medien einfach immer noch. Das wird mehr und es wird besser, Gott sei Dank. Aber diese verschiedenen Vorbilder, und genauso wichtig finde ich es auch für Jungs, dass die mehr und vielseitigere Vorbilder bekommen und nicht nur die unterschiedlichen ich bin stark und entscheidungsfreudig Vorbilder, sondern auch ich kann mal schwach sein, ich kann mal keinen Bock haben, irgendwie heute die Welt zu retten, ich fühle mich heute in meinem Körper einfach doof. Auch diese Sachen, die haben gefehlt in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Und umso wichtiger und schöner finde ich das, dass in meinem Team, und ich denke, in deinem ist das auch so, einfach viele verschiedene Charaktere von Menschen sind und unsere Schülerinnen und Schüler erleben, ich kann so sein als Frau und ich kann so sein als Mann und so sein als was auch immer noch dazwischen liegt. Und es ist, die Range ist einfach sehr, sehr groß.
Das stimmt. Mediale Vorbilder sind ja auch das eine. Woran nimmst du dir mehr Vorbilder? Klar, guckst du Fernsehen, die heutige Jugend, unglaublich viele Online-Geschichten. Aber ich persönlich glaube, dass du dir die Vorbilder eher aus deinem näheren Umfeld, nämlich die aus dem realen Leben, eher noch rannimmst. Das glaube ich. Und das, was man an Range, wie du sagst, sehen kann, siehst du ja, wenn du in der Klasse sitzt, in einem Studiensaal sitzt und sagst, okay, was gibt es für Frauen um mich drumherum? Ne, man kennt auch aus dem realen Leben unglaublich viele unterschiedliche Charaktere. Die Frage ist jetzt, selbst wenn ich mir aus entweder Medien oder aus der realen Welt jemanden suche, wo ich mir denke, so will ich sein, boah, richtig schön, richtig gut, das will ich machen, ist immer noch die Frage, schafft meine Gesellschaft so Rahmenbedingungen, dass ich das Leben, was ich mir vorstelle, überhaupt durchziehen kann? Ne? Und da sind wir auch wieder beim Ost-West-Konflikt. Ne? Was schafft Gesellschaft überhaupt für Rahmenbedingungen, um idealerweise ein perfektes Leben unter einen Hut zu bekommen? Mhm. Und da haben wir noch viel, viel Gesprächsbedarf. Hier in Leipzig sind die Bedingungen relativ gut. Wir sind eine wachsende Stadt mit hohem Potenzial. Wir sind altersgemäß sehr gemischt aufgestellt. Wir haben eine unglaublich gute Infrastruktur, auch was die Familien angeht, was die Familienunterstützung angeht, sodass ich mir nicht zwingend einen Stein in den Weg lege, wenn ich bestimmte Dinge möchte. Mhm. Ne? Um mal ganz vorsichtig zu sagen. Ne? Aber ich möchte da nicht in einem baden-württembergischen Dorf wohnen mit einer starken Kirche. Und da muss ich dann Sonntag hin und den Älteren dann auch noch erklären, wieso ich es mir denn gewagt habe, noch ein Zweitstudium zu suchen, denn da würde ja meine Mutterrolle drunter leiden. Ich bin da ehrlich gesagt, mache ich da drei Kreuze, dass wir diese Situation hier nicht haben. Aber ich weiß, sie gibt es.
Da wären wir eigentlich auch gleich noch bei einer anderen Frage angelangt, nämlich auch die Vereinbarkeit von Familie und Führungspositionen, die ja bestimmt auch bei Männern ein Thema ist, aber definitiv nicht so stark wie bei Frauen. Also es ist ja doch immer, oder wie jetzt auch gerade von dir angesprochen, auch gesellschaftlich wird es ja doch noch mehr den Frauen oft zugeordnet oder eben hinterfragt, wie schafft ihr das zu vereinbaren, Beruf und Familie oder Führungsposition noch dazu und Familie. Welche Verbesserungen seht ihr, sind hier schon eingetreten, was sind nach wie vor Schwierigkeiten und genau, wo wäre da noch Luft nach oben?
Es ist total schade, dass jetzt schon in deiner Anmoderation gesagt wurde, na, ist doch eher so ein Frauending. Nein, es muss Familiending sein. Nein, es muss ein Problem ebenfalls der Männer sein. Und der Witz ist, es ist ein Problem der Männer, die nämlich im Hintergrund genauso ihren Teil leisten, aber ihren Arbeitgebern gegenüber genauso wenig, kaum Möglichkeiten haben, meine Elternzeit durchzusetzen. Denn die Männer werden heutzutage leider auch sehr schief angeguckt, wenn sie sagen, naja, ich habe schon ein kleines Kind und würde jetzt gerne mal so ein halbes Jahr zu Hause bleiben. Getraut ihr das mal als Mann heutzutage, ne? Das ist eine ganz andere Geschichte.
Das ist richtig, ja.
Denn Frauen haben häufig starke Männer im Hintergrund. Und du kannst, ich drücke das jetzt ganz vorsichtig aus, es ist sehr, sehr, sehr schwer, eine Führungsposition zu haben, wenn du das Ganze alleine machst. Alleinerziehende Frauen sind da deutlich benachteiligter, als wenn du in einer stabilen Familienkonstellation bist, mit genügend Personen, die dich auffangen. Denn also Eltern werden eben mal auf früh um 10 angerufen. Übrigens müssen sie ihr Kind abholen. Es hat gerade Läuse. Ja, es ist leider gerade von der Schaukel gefallen. Sie müssen dringend zum Krankenhaus fahren. Und dann, sobald du noch nur mehrere Kinder hast, da hast du das Ding dreifach,
mal
vierfach,
vier
fünffach.
Oder,
ja. Exakt. Und das musst du abfangen. Und wenn du das alleine tust, dann kannst du dich von dieser Führungsposition mehr oder weniger verabschieden. Ja, das kannst du dir für einen gewissen Zeitraum erlauben. Und da können auch Arbeitgeber großzügig sein. Ja, und ich möchte mal behaupten, unser Arbeitgeber ist da großzügig. Mit Gleitzeiten, mit Möglichkeiten von Arbeitszeitverlagerung. Das ist alles schön und gut. Aber wenn du nicht einen gewissen Anteil an Zeit nur in Arbeit investierst, bist du bei jedem Arbeitgeber raus.
Also ist vor allem auch ein großes Thema, sowohl für Männer als auch für Frauen, dieses, gerade wenn man nicht in einer stabilen Partnerschaft ist oder nicht gerade in einer Partnerschaft oder nicht das große Familien-Freundesnetzwerk um sich herum hat, dass es da mehr Möglichkeiten gibt, Unterstützung zu haben in Form von Kinderbetreuung. Wäre das ein Thema?
Die Kinderbetreuung muss stabil sein. Das ist die Grundvoraussetzung, dass du auf Arbeit gehen kannst. Das siehst du auch an den westdeutschen Bundesländern. Wenn du dein Kind 13 Uhr bereits aus der Kita abholen musst, dann kannst du nur 20, maximal 25 Stunden arbeiten. Es gibt unglaublich wenige Führungspositionen, die auf so einer geringen Stundenbasis funktionieren. Und find mal in Bewerbungsgesprächen jemanden, der sich mit 30 oder weniger Stunden in der Führungsrolle einstellt. Das wäre ja ein Sechser im Lotto. Ja, ich kenne genügend Frauen, die alleinerziehend sind, die nur 30 Stunden machen können, denn du hast eine Pause, du musst noch auf Arbeit kommen. Unterm Strich hast du eine 40-Stunden-Woche. Wenn du aber in der Führungsposition eine 40-Stunden-Woche machen würdest, hast du unterm Strich eine 50- bis 60-Stunden-Woche. Und das schaffst du nicht mit dem, was du zusätzlich on top noch an Aufgaben hast. Denn die Gesellschaft verlangt ja nicht nur von dir, dass du deine Führungsposition wirklich hervorragend meisterst, erst recht als Frau, sondern wenn dann auch noch rauskommt, dass du dich mit deiner Zeit, die sehr knapp ist, auch nicht richtig um dein Kind kümmern kannst, bist du schon nicht mehr authentisch, dann bist du keine gute Mutter mehr und dann kannst du deine Führungsrolle auch nicht besonders gut ausführen, weil, ja, dann, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine, ne? Also.
Und wäre dann die Frage, ist generell dann der Begriff Führung vielleicht auch zu beleuchten? Also ist vielleicht auch die Vorstellung, also dass man jetzt das Gefühl hat, man muss, wenn man in der Führungsposition ist, 60 Stunden arbeiten und rund um die Uhr verfügbar sein, ist das vielleicht auch etwas, was sich vielleicht perspektivisch ändern kann? Oder ist das etwas, wo man sagt, ist schwierig? Also
Naja, also generell darf ja, also um jetzt mal wieder ein bisschen zurückzukommen zu der Frauenfrage und nicht generell irgendwie an der Frage zu sein, wie muss Führung und Arbeitswelt heutzutage sein, weil ich glaube, da wäre man nicht mehr fertig, wenn man jetzt in
dem Bereich eigenen Podcast abtauchen. Ja.
Richtig. Diese Integration von weiblichen Führungskräften in der Arbeitswelt, das darf ja keine Einbahnstraße sein. Also natürlich muss sich das System auch mit verändern. Und es wird immer gesagt, ja, Frauen, da müsst ihr halt mehr um eure Gehälter kämpfen und dann seid doch mal laut und so. Hat ja auch alles seine Gründe, warum das so nicht stattfindet. Aber genauso, wie man sagen kann, okay, Frauen müssen da in andere Wege einschlagen, müssen sich trauen, andere Wege einzuschlagen. Genauso muss das System den Raum machen, solche Wege auch zuzulassen. Und dazu, finde ich, gehört halt auch die Idee, ja, wie du das sagst, von der Führung mit zu überdenken. Und den Arbeitsbereich, den so eine Führung vielleicht abdeckt. Und da muss man ja auch dazu sagen, und jetzt komme ich doch ein bisschen zurück zu der Führungssache, weil das was ist, was eigentlich ganz gut passt, dass im schulischen Bereich ja sowieso Führung in einer Form stattfindet, wie sie so in der freien Wirtschaft niemals wäre. Weil jeder Führungsratgeber sagt dir, dass du maximal 20 Leute direkt führen sollst. Das geht in der Schule nicht. Da habe ich nur mal 80 Kolleginnen und das kann ich nicht aufteilen. Da gibt es ja niemanden, den ich da dazwischen schalten kann, der dann die Personalgespräche macht und irgendwie die Entwicklung der Leute übernimmt. Das geht einfach im schulischen Kontext nicht. Das heißt, Führung ist da sowieso nochmal anders gesetzt, finde ich.
Bei uns ist Führung zusätzlich am Standort an der Salomonstraße aufgeteilt. Und das entlastet jede einzelne Person in der erweiterten Schulleitung tatsächlich sehr. Wenn du mehrere Personen hast, die Führungsaufgaben aufteilen können unter sich, die jedes Mal in Austausch gehen, dann darfst du auch mal dich kurz zurücklehnen und sagen, jetzt nehme ich mich aus dem Bereich raus, dann treffen wir uns später wieder, schmeißen das alles zusammen in einen Pott und dann wird Führung nicht abhängig davon, was sagt einer, in welche Richtung will einer oder zwei, sondern so als Team das Ganze voranbringen, teilt es schon wieder ganz anders auf, macht sowohl familienfreundlicher, flexibler, innovativer, weil da mehr Köpfe sind,
mehr Ideen,
die schauen, in welche Richtung geht es gerade. Ja, und macht das Ganze lebendiger, weil es auch mehr Personen mit verschiedenen Ideen von wo soll es hingehen integriert. Schwierig ist es dann, wenn du eine oder zwei hast, die tatsächlich 80 Leute führen müssen und dann ist in Personalunion, hängt es von dieser einen Person ab und die powert dann, weil sie gar nicht abgeben kann, ne?
Absolut. Ich bin da auch sehr froh, dass ich mir das mit zwei anderen Menschen teilen kann, so Überlegungen einfach zu haben zum Konzept, zu irgendwelchen Abläufen etc. Was aber trotzdem an mir ja bleibt, sind Entwicklungsgespräche zu führen, das Personal zu führen etc. Und das ist eine Sache, die ja auch irgendwie Zeit frisst und meine Energie braucht. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen tatsächlich von unseren Fragen zum Thema Frauen in der Arbeitswelt.
Genau, ich hätte jetzt vielleicht auch nochmal den Blick in die Zukunft gewagt. Und quasi mit euch nochmal drüber gesprochen, was ist aus eurer Sicht notwendig für eine Zukunft mit mehr weiblichen Führungskräften?
Ja, die Frage aller Fragen. Also in allererster Linie müssen wir natürlich Frauen fördern, um dass sie überhaupt in die entsprechenden Positionen kommen. Generell, das ist ja erstmal sehr schön, haben wir ja schon einen Anstieg, ja. Also seit ein paar Jahren tut sich da ja auch was und Führungspositionengesetz, aka Frauenquote sei Dank, tut sich ja auch in den Aufsichtsräten was. Da sind wir jetzt mittlerweile bei 35% von weiblichen Führungskräften. Das ist ja sogar schon über dem gesetzten Ziel drüber. Achtung, Achtung, nicht, dass wir es übertreiben. Aber wir haben ja zum Glück immer noch die Vorstände von den großen Unternehmen. Da sind es nur 10%. Reicht dann nämlich
auch langsam wieder aus. Ja.
Reicht dann auch langsam wieder. Und ich finde, also man kann über die Frauenquote, beziehungsweise das FIPOC, diskutieren, wie man möchte. Ich finde, es braucht solche Dinge. Und dazu, also weil da kommen grausige Sachen zutage. Es gibt Zahlen, die sind zwar von 2017, aber ich finde nicht weniger erschreckend. Es gab damals ungefähr 2000 Unternehmen in Deutschland, für die Frauenquote nicht galt. Zu dem Zeitpunkt einfach aufgrund der Größe, der Unternehmensstruktur, was auch immer. Und diese Unternehmen konnten sich ihre Führungsquote selber setzen. Orientiert an der Frauenquote von den anderen Unternehmen. Annette, ich frage dich, was denkst du? 78% der Unternehmen, wo haben die ihre selbstgewählte Quote angesetzt?
Wenn es bei 15% ist?
Bei 0.
Oh.
Schön, oder? Also fand ich auch super. Hat sicherlich auch seine Gründe. Ja, dann kommen die Leute wieder mit, ja, aber wir wollen nicht, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts in irgendwelchen Positionen landen. Ja, aber genau das ist ja eigentlich das, was die Frauenquote nicht macht, nämlich Frauen irgendwohin positionieren, wo sie nicht hingehören, sondern einfach, wenn ich an der Entscheidungsstelle stehe, gleich qualifizierter Mann und Frau, dann nehme ich die Frau. Also, das ist so ein Punkt, dass ich finde, dass wir solche ganz handfeste Instrumente brauchen. Und ein ganz handfestes Instrument ist meines Erachtens nach auch die Bezahlung. Und da kommen wir in den Bereich vom Gender Pay Gap, den, glaube ich, alle schon mal gehört haben und der ja in der bereinigten Form, was auch schwierig ist, wie ich finde, bei 6% liegt, was schon deutlich weniger ist, als es noch vor vielen Jahren war. Und es gibt aber neuere Berechnungen, die halt sagen, ja, der Gender Pay Gap, das ist halt eine Momentaufnahme und das ist er ja auch. Wir sollten lieber gucken, wie wirkt sich die Situation von Frauen in der Arbeitswelt auf das gesamte Leben aus. Und da gibt es eine wunderbare neue Zahl, der super sperrige Name Gender Lifetime Earnings Gap, der auch im Deutschen einen sperrigen Namen hat, den ich mir nicht mal merken kann. Und der sieht schon wieder völlig anders aus. Also da geht es darum, wie viel Geld erwirtschaften, in Anführungsstrichen, Frauen versus Männer in ihrem gesamten Leben. Also da zählen auch sowas mit dazu wie Rentenzahlungen, Lohn natürlich, Krankengeld, all sowas. Und wenn man sich das anguckt, dann liegt der Unterschied einfach bei unfassbaren 50%. Das heißt, ein Mann schafft es in seinem Leben doppelt so viel Geld zu erwirtschaften wie eine Frau. Und hier an der Stelle gibt's zwei ganz klare Gründe rauszufiltern. Und der eine Grund ist Kinder. Ja. Tatsächlich. Weil es ja einfach so ist, du nimmst Elternzeit, du bist in Schwangerschaftszeit, Arbeitsverbot. Du kannst danach nur Teilzeit gehen, etc.
Die Kindkranktage werden nur zu einem bestimmten Prozentsatz mit angerechnet und so weiter.
Also was, dann hast du am Ende weniger Rente deswegen. Das kommt alles zusammen und dann landest du im Endeffekt bei 50%. Ein zweiter wichtiger Grund ist einfach auch diese, in Anführungsstrichen, Frauenbranchen. Da hat die Uni Zürich und die Uni Lausanne, die haben da eine wunderbare Studie dazu gemacht, wo deutlich wurde, dass wenn über 60% Frauen in einer Branche arbeiten, die Gehälter sinken für alle. Also die gesamte Branche an Ansehen verliert und dadurch die Gehälter sinken. Spannend hier zum Beispiel, das Programmieren war früher reine Frauensache, weil das so, ich sag mal, abgeschrieben war als Sekretärinnenjob, sage ich jetzt mal bösartig. Und dann irgendwann durch die Entwicklung der Computer wurde das alles anspruchsvoller, schwieriger. Und da kamen die Männer auf den Plan, haben gesagt, oh, hier wird's kompliziert, Fachwissen, Leute, wir kennen uns aus, wir übernehmen hier, danke. Und dann hat sich das zu einer krassen Männerdomäne umentwickelt, die Gehälter sind wahnsinnig durch die Decke gegangen Und es ist von einer Frauenbranche zu einer Männerbranche geworden. Und jetzt haben wir ja klassisch, also wenn ich jetzt wieder ganz klischeebehaftet mir die Frauenbranchen angucke, Pflege, Bildung, Bürojobs, die sind alle schlecht bezahlt.
Dienstleistungen.
Genau. Und das sorgt natürlich eben auch dafür, dass der Gesamtlebensverdienst von Frauen einfach deutlich geringer ist. Für die Zukunft, genau. Also das waren so die handfesten Sachen, die ich mir wünschen würde. Ja, Frauenquoten und bessere Bezahlung. Und dann gibt es natürlich noch diese ganzen etwas softeren Themen, wo ich ganz vorne sehe, dass wir einfach an die Sozialisation auch ran müssen. Ja, dass wir sagen müssen, dass wir Mädchen, und jetzt kommen wir an den Punkt, den wir vorhin schon mal hatten, wo wir drüber gesprochen haben, dass man Frauen sagt, ja, dann kämpft doch für eure Gehälter und seid doch einfach mal draufgängerisch, dass wir an dem Punkt Mädels mehr Selbstbewusstsein mitgeben müssen von Anfang an. Wenn man sich das mal anguckt, dass eben Frauen sich nicht trauen, laut zu sein, unbequem zu sein, Raum einzunehmen, all sowas. Das rührt daher, dass mit Mädchen von Anfang an, so wie du das vorhin so schön gesagt hast, anders umgegangen wird, dass denen gesagt wird, ja, es ist nicht so schlimm, wenn du es nicht kannst und machst ja andere Sachen. Auch so ein gar nicht so witziger Funfact ist die Tatsache, dass der Umgang mit Geld bei Mädchen statistisch gesehen ganz anders läuft als bei Jungs. Mit Mädels wird viel weniger über Geld gesprochen und Mädels bekommen weniger Taschengeld. Warum auch immer. Aber das ist einfach so. Und dementsprechend sind die natürlich auch, ist Geld nicht so eine natürliche Sache und lässt sich nicht so einfach verhandeln, wie das vielleicht für Leute ist, die in ihrem Leben damit aufgewachsen sind, über Geld zu reden. Über die Darstellung in Medien haben wir ja vorhin schon gesprochen. Und tatsächlich, ich denke, dass die Vorbilder in Medien immer wichtiger wären, weil das Konzept der Kernfamilie meines Erachtens nach immer mehr in den Vordergrund rückt. Ja, so mehr Generationensachen und sowas ist ja einfach nicht mehr. Leute vereinzeln, gerade in den Großstädten. Und wen habe ich danach als Vorbild? Ja, okay, meine Mutti und vielleicht noch meine Oma. Aber dafür ballere ich mir 3 Stunden am Tag TikTok rein. Mhm. Und das sind 3 Stunden noch wenig. Und dort erlebe ich Frauen und Männer. Und die sind dann meine Vorbilder. Und deswegen ist es, finde ich, können wir uns in diesem Sozialisationsbereich nicht zurücklehnen, sondern müssen ganz viel gucken, dass wir Mädels deutlich machen, das Leben ist nicht wie auf TikTok und auf Instagram. Also früher war das, da hat man sich gucken wir uns Kinderbücher an und da haben wir klassisch die weiblichen Rollen. Also ich weiß noch, ich habe als Kind total gerne das Buch Trotzkopf gelesen. Das berichtet das Leben von einem unfassbar am Anfang wilden, rebellischen Kind, was krass gebrochen wird, so in so einem Internat und wo es immer nur darum geht, sich fein zu verhalten und eine feine Dame zu sein und später irgendwann mal einen tollen Ehemann zu bekommen. Und das ist aber alles so positiv dargestellt. Also dieses eine feine Lady sein ist das absolut erstrebenswerteste Ziel von der Welt. Ja, und ich bin nicht kaputt gegangen daran, dass ich dieses Buch gelesen habe.
Sehr gut.
Aber trotzdem wird da die Frau als passives Wesen dargestellt. Ihre Erlebnisse beschränken sich auf die Schule und auf den Bauernhof. So, das ist das, was wir in Mädelsgeschichten lesen. Und dann gucke ich mir an, anderes klassisches Kinderbuch, Emi und die Detektive. Das ist ja nun wirklich keine Abenteuergeschichte im Sinne von, weiß ich nicht, ich segle irgendwo in ferne Welten und so. Aber das ist, finde ich, ein typisches Beispiel für Jungsbücher. Da ist ein Junge, der trifft eigene Entscheidungen. Der ist egal, was die anderen drüber denken. Ja, der macht das einfach und dann wird's spannend und dann erlebt er was. Und hat irgendwie, ist ein aktiver Charakter, der selber die Geschichte steuert.
Und die Jungs sind diejenigen, die mit Emil auf die Straße gehen. Und dann gibt es diese Person, der Ponyhütchen, die nämlich eigentlich nur dafür da ist, die Informationen von A nach B zu bringen.
Ja, genau. Und auch hier freudige Entwicklungen. Der Buchmarkt hält ganz, ganz viele tolle Sachen mittlerweile bereit, die, glaube ich, immer noch ein bisschen nischig sind. Selbst in meiner Bubble fühlen die sich nischig an. Aber da möchte ich hier allen auf jeden Fall die Goodnight Stories for Rebel Girls ans Herz legen. Die sind krass durch die Decke gegangen. Die gibt es in der 2. Auflage. Sowas kann man seinen Mädels auf jeden Fall abends zum Einschlafen gut vorlesen. Als Orientierung. Fallen
auch noch ein paar Bücher ein, ja.
Schon mal ein sehr guter Buchtipp. Und wie, wenn wir jetzt auch bei dem Thema für die Zukunft sind, was sich noch ändern könnte, verbessern könnte, auf jeden Fall, wie nehmt ihr in eurem Arbeitsumfeld auch darauf Einfluss? An welchen Stellen habt ihr das Gefühl?
Wir haben im Kollegium sehr viele junge Familien. wir versuchen super flexibel zu sein. Wir versuchen vorher abzufangen, was steht gerade an, wo können wir unterstützen, wo können wir Arbeitszeitverlagerung anbieten, so um Druck rauszunehmen und trotzdem noch unsere hohe Qualität zu schaffen, weil wir haben einen hohen Anspruch an Unterricht, an das Unternehmen und da soll jeder auch seinen Teil dazu beitragen. Ne, wir können es nicht zurücklehnen und sagen, hier, du hast Familie, kümmere dich mal, ne? Ansonsten geht es uns nicht so sehr an, Hauptsache du machst deinen Unterricht, irgendwie so ist es ja nicht. Ne? Wir versuchen eine unglaublich hohe Qualität hochzuhalten, wir versuchen Schulentwicklung aktiv zu machen, wir versuchen alle mitzunehmen und müssen sowohl wertschätzend gegenüber Personen sein, die sagen, ich habe ein Familienleben, das ist mir sehr wichtig, aber ich habe auch ein Arbeitsumfeld, das ist mir auch sehr wichtig. Und es ist auch beides wichtig und richtig. Und es befruchtet sich auch gegenseitig. Wenn ich da Erfahrungen zu Hause mache, dann nehme ich das mit in Schule, da bringe ich da Freude mit rein, da bringe ich da Erziehungsgedanken mit rein. Und im Bereich der Bildung sind natürlich Familie und Arbeitsleben wahnsinnig gut miteinander verzahnbar, ja. Warum das nicht nutzen? Und jemand, der zum Beispiel viele Kinder zu Hause hat, der sich unglaublich gut organisieren kann, der organisiert sich in der Regel auch sehr gut auf Arbeit, weil der einfach weiß, ich habe unglaublich viele Sachen, das muss ich alles unter einen Hut bekommen, das muss funktionieren. Weißt du, bei mir, ich habe unglaublich viele parallel laufende Kalender, wenn ich da nicht gut organisiert bin, ja, dann
rutscht was durch, ja.
Da rutscht nicht nur einmal was durch, ne, sondern da rutschen mir 3 Termine pro Tag durch. Und das muss alles gut geplant sein. Und ich würde sagen, ich bringe unglaublich viel auch mit, eben weil ich Verantwortung zu Hause habe, weil ich bestimmte Dinge zu Hause planen muss. Und dieses Wissen bringe ich auf Arbeit auch mit. Und das versuche ich natürlich auch. Das ist super wichtig, dass das Mitarbeiter fühlen, wertschätzen und sagen, ja, ich werde als Person gesehen. Nicht nur, es wird nicht nur abgehakt, was habe ich alles geschafft, sondern wo gestalte ich dieses gesamte Arbeitsumfeld wertschätzend, sodass hier jeder gerne auf Arbeit kommt, um das dann an die Schüler auch weiterzugeben.
Wissen deine Schülerinnen und Schüler, dass du 4 Kinder hast und
nicht alle
sehen, wie du krass powerst trotzdem?
Nein, weißt du warum? Es wäre an mancher Stelle ein Fehler zu sagen, dass man viele Kinder hat. Es ist als Frau nachteilig, wenn zu viel Privates publik wird. Man muss sehr fein austarieren, wann bin ich professionell und gebe nur das von mir preis, was im Arbeitskontext wichtig ist und wann wird es auch mal privat, wo man mal sagen kann, Mensch, hab auch einen 16-Jährigen zu Hause, der macht die gleichen Sachen wie ihr. Du verabschiedest dich tunlichst davon, weil du immer Angst haben musst, dass es dir hintenrum in irgendeiner Form wieder nachteilig ist. Sehr schwieriges Feld. Ich verrate unglaublich ungern etwas über private Geschichten. Es spielt in der Regel keine Rolle und es wird in der Regel auch nicht gefragt. Bei uns ist es sehr herzlich. Wir kennen uns alle über viele Jahre. Da wird mal gefragt, Mensch, wie war dein Wochenende, wie geht's dir? Ist eher die Ausnahme. Ich würde nie von mir aus einfach so von meinem Wochenende erzählen, wenn ich danach nicht gefragt werde. Weil mein eigener professioneller Anspruch ist, ich versuche diese beiden Welten so gut wie möglich auseinanderzuhalten, um mir niemals den Vorwurf anzuhören, ja, die Mutter, ja, da hat sie ihre Kinder und das ist ja... Die Kinder sind ja so wichtig, das muss ja auf Prioritätsliste 1 bei dieser Frau stehen. Ja, vor diesem Vorwurf habe ich so ein bisschen Angst und denke mir, nein, Arbeit steht auf Arbeit bei mir an erster Stelle. Und zu Hause stehen die Kinder an erster Stelle und beide Welten verzahnen sich. Aber wie ich das mache, das verrate ich nicht jedem.
Und da finde ich, bei dem, was Annette erzählt, wird auch wieder deutlich, dass die Gesellschaft das nicht akzeptieren kann, dass jemand eine gute Mutter und eine gute Führungskraft at the same time ist.
Das stimmt, das wird oft dann doch als Widerspruch gesehen, ja. So, dass, da muss ja irgendwas hinten runterfallen, eins von beiden, ja. Wie ist es für dich, wo hast du das Gefühl, kannst du persönlich in deinem Arbeitsumfeld auch aufgrund der Führungsposition bestimmte Sachen einwirken, lenken?
Tatsächlich glaube ich, dass diese Vorbildsituation, die sich da bei uns gestaltet am Standort, dass die schon viel Auswirkung hat. Also die Kinder erleben mich ja viel und sehen viel diese weitere Variante davon, wie man eine Frau sein kann. Nämlich, dass man auch sich Raum nehmen kann und seine Meinung sagt, auch wenn es mal unbequem ist. Ich versuche, auf meine Sprache zu achten und versuche, da sensibel zu sein und tatsächlich zu gucken, dass ich eben beide Geschlechter benenne oder im Idealfall eine Variante nehme, die gar nicht irgendwie in irgendeine Richtung geht. Und ich finde, dass es wichtig ist, mit den Menschen, die sich in meinem Umfeld befinden und die mir wichtig sind, dass ich mit denen rede. Und dass, wenn ich irgendeinen interessanten Fakt gelesen habe, zum Beispiel, dass wenn über 60% Frauen in einer Branche arbeiten, das Gehalt für die gesamte Branche sinkt, dass ich das mit den Menschen teile und da ins Reden komme und da so einfach so ein kleiner Spreader vielleicht bin für Bewusstmachung von verschiedenen Dingen. Ich finde ja, dass klar, irgendwann musst du in eine tiefe Diskussion gehen, aber den Einstieg kann man erstmal ganz gut machen über so Fakten, wo man sich denkt, boah, krass. Und ich finde das super wichtig, dass wir weiterhin über das Thema Feminismus sprechen, über Frauen in Führungspositionen. Auch wenn Feminismus echt für viele ein rotes Tuch ist, weil die damit ja immer irgendwelche hysterischen, kämpfenden Suffragetten verbinden, was natürlich totaler Quatsch ist heutzutage. Aber man muss sich das mal geben. Die Uni Leipzig, und da schlage ich tatsächlich jetzt endlich mal studienmäßig den Bogen wieder hier zurück zur Heimat. Die Uni Leipzig hat 2022 eine Umfrage gemacht unter Gen Z-Männern, also die Leute, die um die Jahrtausendwende geboren wurden, was sie denken, ob Feminismus noch notwendig ist und wie es bei der Gleichberechtigung aussieht. Und da hat doch tatsächlich ein Fünftel gesagt, dass eigentlich die Ziele von Gleichberechtigung erreicht bzw. übererfüllt sind und wir jetzt damit aufhören könnten endlich. Frauen haben doch alles, was sie wollen. Schließlich, und jetzt kommt wieder dieses Totschlagargument, was einfach nur doof ist, dass ja eine Kanzlerin auch Frau geworden ist. Daran sieht man doch, es ist ja alles möglich. Und also wenn ich mir das bewusst mache, das sind 20% von diesen Leuten, die denken, dass wirklich die Gleichberechtigung in seiner Höchstform bereits existiert, dann macht mir das nur noch mehr deutlich, dass wir da ran müssen und dass das ein Thema ist, was wir weiterhin aufs Tablett bringen sollten.
Und weißt du, was meine Theorie dabei ist? Dass diese Frage, siehst du Feminismus heutzutage immer noch als wichtiges Thema? Ist ein unglaublich großes Allgemeines. Aber es scheitert ja am winzig Kleinen. Ja, es sind winzig kleine Nachteile, die dir entstehen, wenn du als Frau oder Mutter oder was auch immer bestimmte Sachen möchtest. Da gibt's, da kann ich auch eine schöne Studie noch hinzufügen. Es war die Uni Wuppertal. Die haben Bewerbungen an verschiedenste Firmen geschickt und die haben nur die Bewerbungsfotos geändert. Einmal haben sie den männlichen Mann mit kantigen, markanten Gesichtszügen genommen. Und dann eher so den Mann mit langen Haaren, eher weicheren Gesichtszügen. Und sie haben das Männerfoto nur gefotoshoppt. Das heißt, das Gesicht des Mannes war mehr oder weniger ähnlich, nur ganz wenige bestimmte Merkmale haben es jeweils verweichlicht. Das Ganze hat man auch mit den Damen gemacht. Man hat einmal die Frau mit offenen Haaren, offener Bluse, freundlichen Gesichtszügen dann einmal im Foto gehabt. Und dann die Haare zusammengebunden, strenger Gesichtsausdruck, starrerer Blick. Es wurden die Frauen, die weiblich aussahen, viel weniger genommen als die, die eher markant, durchsetzungsstark wirkten. Und gleichzeitig waren aber auch die Männer, die eher weicher wirkten, im Nachteil gegenüber den Männern, die härter und überzeugender und authentischer wirkten. Ne? Du musst heutzutage deinem Jungen einem Mädchen sagen, pass auf, selbst am Foto kann es liegen, dass wenn jemand schnell entscheiden muss, wen nehme ich denn jetzt für die Position, dass du da raus bist. Und dann gibt's ja auch noch so schöne Sachen, dass wenn du zu gut bist, na, du hast einen Harvard-Abschluss, sprichst 4 Sprachen, hast nebenbei noch 7 Kinder und bist perfektest qualifiziert, dann stimmt auch irgendwas nicht. Dann ist irgend, dann bist du zu gut. Und dann überlegt sich der Mann, der dich dann vielleicht einstellt, ob das so sein muss, dass du ihm dann nicht das Wasser vielleicht zu sehr reichst. Ne? Ja. Das ist auch kritisch. Männer, die Fehler machen, sind eher noch im Rennen, weil starke Männer, die auch Fehler zulassen, eher noch in Führungspositionen gesehen werden. Aber wenn du als Frau dir keinen Fehler erlaubst, dann könnte es schiefgehen.
Und also, man muss sich das mal anhören, was Annette sagt. Das ist ja wirklich ein Mini-Ausschnitt aus einem Mini-Bereich. Und das ist trotzdem schon, hat schon so eine krasse Auswirkung. Also, und das.
Also quasi nur das Foto bearbeitet, ja, in die eine oder andere
und
Richtung.
Und da geht es nur um Bewerbungen und da geht es nicht mal um Leitungspositionen, da geht es um alles. Und genau dieses, kleinen, winzigen Punkte überall an ganz vielen verschiedenen Stellen sorgen halt dafür, dass wir nicht Gleichberechtigungsziele erfüllt bzw. übererfüllt haben.
Und dann reden wir dann noch von einer 30-Jährigen, die sich bewirbt. Die könnte ja bald Mutter werden.
Ja,
nee, das überlegen
das wir lieber nicht.
Nee, das ist, wäre zu riskant.
Ja. Ja, das also man sieht, es ist auf jeden Fall nach wie vor ein sehr, sehr, sehr dringliches, sehr, sehr aktuelles Thema, an dem wir auf jeden Fall alle zusammen weiterarbeiten müssen und sollen. Habt ihr abschließend zu unserem Gespräch noch etwas, was ihr gerne unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtet?
Ich würde wahnsinnig gerne den Hörerinnen noch etwas mitgeben wollen. Und zwar so ein bisschen auch aus meiner persönlichen Perspektive heraus. Ich möchte gerne allen Damen, jungen Damen, mittleren Damen, älteren Damen Folgendes mit an die Hand geben. Seid mutig, lasst euch bitte nicht unterkriegen, lasst euch nicht erzählen, wie ihr zu sein habt, sondern schaut euch die Welt um euch herum an, sagt, Mensch, das schaffe ich auch, das kann ich auch und seid mutig und geht eure Schritte. Lasst euch nicht unterkriegen und sagen, was ihr könnt und was ihr nicht können dürft. Denn das weiß jeder selber. Und jeder muss in seinem Rahmen gucken, was stelle ich mir für ein Leben vor, was schaffe ich von der Energie her, die ich da habe. Und wenn ich da kleine Lücken habe und das nächste Entwicklungspotenzial für mich, dann nutzt das auch, egal in welcher Situation ihr seid. Denn wirklich viel erreichen tut man auch dann, wenn man jeden Tag ein ganz kleines bisschen an seinem Ziel weiterarbeitet. Ja, es braucht nicht einen ganzen Tag lang viele Stunden Arbeit. Es reicht manchmal an vielen kleinen Dingen tagtäglich dran zu bleiben und unterm Strich viel mehr zu schaffen als jemand, der sich einmal richtig hinsetzt und danach sich nicht weiter mit irgendwas beschäftigt hat. Ja, Energie einfach mitnehmen und gucken, was rauskommt und sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen.
Dem kann ich mich von ganzem Herzen anschließen. Und um diese kleinen Schritte machen zu können, um sich inspirieren zu lassen, wo man ansetzen könnte, was einem vielleicht Mut macht, wie ich mehr Selbstbewusstsein bekomme, an welchen Stellen ich mich trauen kann, haben mir total geholfen, verschiedene Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, Creatorinnen auf Instagram zu folgen. Und zumindest an zwei Buchempfehlungen würde ich euch gerne teilhaben lassen. Das eine ist Alexandra Zykunov, die hat ursprünglich ein Buch geschrieben über 25 Bullshit-Sätze zur Gleichberechtigung, heißt es, glaube ich. Und da geht es ganz viel um Care-Arbeit etc. Also für alle Menschen, die sich dafür entscheiden wollen, ein Kind zu bekommen, ist das auf jeden Fall ein gutes Buch, um da vorher in der Beziehung mal so einiges abzuklären. Und darum geht es aber ganz um das Buch. Es geht um das Buch, was danach gefolgt ist. Das heißt, was wollt ihr denn noch alles? Und es geht genau um diese Themen, die wir heute besprochen haben. Frauen in Führungspositionen à la, wir haben doch eine Kanzlerin oder wir hatten doch eine Kanzlerin. Was wollt ihr denn noch alles? Und wer genauso wie ich Fan von Statistiken ist, weil man mit Statistiken einfach auch immer handfest rüberkommt und Leuten zeigen kann, dass es nicht nur irgendwelche gefühlten Wahrheiten sind, sondern wirkliche Wahrheiten, dem lege ich ganz sehr ans Herz von Inga Blundell und Yvonne Hissel das Buch Feministiken. Das ist ein ganzes Buch voll nur mit wunderschön gestalteten Statistiken zum Thema Frauen in allen möglichen Bereichen, Arbeitswelt, Privat, Gesundheit. Und da sind viele erschreckende, interessante und weiter tragbare Zahlen drin, mit denen ihr mit eurem Umfeld über dieses Thema gut ins Gespräch kommen könnt, um da einfach ein bisschen dran zu bleiben und eben genau diese Punkte zu erreichen, die Annette gesagt hat, nämlich sich zu trauen und sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Tipps und auch die Buchtipps jetzt noch am Schluss. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ihr heute da wart, dass wir zu diesem spannenden Thema gesprochen haben. Und ganz lieben Dank, liebe Johanna, liebe Annette und an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank.